Frühstart, der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast für besondere Eltern. Heute einmal eine Besonderheit. Heute habe ich nicht nur einen Gast auf meiner Couch sitzen, sondern sie sind zu zweit. Heute sitzt das Team der klinischen Psychologie bei mir und wir wollen einmal ein bisschen darüber reden, wann und in welchen Situationen die Eltern bei uns Kontakt mit der klinischen Psychologie haben und wann das sinnvoll ist. Könnt ihr euch einmal kurz vorstellen? Hallo.
Hallo Martin, danke für die Einladung. Mein Name ist Esther Wagenhofer, ich bin klinische und Gesundheitspsychologin und arbeite eben schon seit 2017 auf der Neonatologie, auf der Eltern-Kind-Station und auf der Kleinkind- und Säuglingsstation.
Hallo Martin, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Christina Wotowowa, ich bin klinische Psychologin auf der Neonatologie, Eltern-Kind-Station und Kleinkind- und Säuglingsstation.
Ja, Christina und Esther sind bei uns zuständig für die Eltern. Das ist eine Besonderheit bei uns auf der Station, dass wir dahingehend getrennt die Zuständigkeiten bei den Berufsgruppen haben. Die Ärzte und die Pflege sind in erster Linie fokussiert auf das Kind. Aber nachdem bei uns das Kind ja nie alleine ist, sondern immer mit Eltern mit auf der Station ist, brauchen wir natürlich jemanden, der sich auch um die Eltern kümmert. Und das fällt in einem sehr, sehr großen Teil an die Psychologinnen und ja, das ist euer Job. Wann und warum brauchen euch die Eltern so sehr?
Ich würde es noch fast ein bisschen ausweiten. Wir sind nicht nur für die Eltern da, wir versuchen die ganze Familie zu begleiten, genau, und auf das ganze System zu schauen.
Und wann und warum, zu welchem Zeitpunkt lernen euch die Familien bei uns kennen?
Die Familien lernen uns in den ersten Tagen auf der Neonatologiestation kennen und meistens passiert es so, dass wir aktiv auf sie zukommen und uns vorstellen. Es kann aber auch durchaus sein, dass sich an uns die Teammitglieder wenden und uns um eine Begleitung bitten oder manchmal sogar selbst die Familien es ansprechen, dass sie sich Kontakt zur klinischen Psychologie wünschen würden.
Warum sollen sich die Eltern das eigentlich wünschen? Was für einen Benefit haben die Eltern?
Ja, also ich glaube, es ist eine ganz besondere Zeit, wenn man sich mit seinem Baby auf der Neonatologie befindet. Es ist eine Intensivstation. Die Eltern sind in den meisten Fällen oder in sehr vielen Fällen eigentlich gar nicht darauf vorbereitet, was das auch bedeutet. Kommen ganz plötzlich mit ihrem Kind da auf diese Station und haben auch gar keine Vorstellung, was da passiert und wie das alles funktioniert und wie das alles abläuft. Und da sind wir Psychologinnen dann so ein bisschen der Puffer und diejenigen, die dann auch so ein bisschen die Station erklären und auch damit die Eltern auch gut begleiten können, weil oft ja das Team sehr mit dem Kind beschäftigt ist und damit auch gar nicht so viel Zeit ist, die Eltern da so einzuführen und ihnen zu erklären, was da, welche Dinge da passieren und wie das alles ausschaut und was sie alles vielleicht auch wissen müssen da rundherum.
Was sind denn da so für Themen, die dann oder Fragen, die dann gestellt werden? Was sind da so konkrete Sachen, die ihr erklärt, erläutert?
Also ganz oft geht es so darum, dass Geschwisterkinder da sind, ja, und dass da die Eltern dann auch nachfragen, was soll man denn unserem Sohn unserer Tochter, der ist vielleicht erst 2 oder vielleicht schon 10. Also das ist auch sehr unterschiedlich. Was soll man denn denen sagen? Bis jetzt haben wir denen noch gar nichts gesagt. Die wissen noch gar nicht, dass das Baby schon auf der Welt ist, weil wir gar keine Worte dafür haben. Und dann versuchen wir eben aus der Sicht des Kindes zu sprechen, aus der Sicht des Geschwisterkindes zu sprechen und ihnen zu erklären, wie wichtig das ist, dass auch die Geschwister wissen, was jetzt gerade Sache ist und warum Mama und Papa vielleicht gerade sehr aufgeregt sind oder traurig manchmal sind oder wenig da sind. Eben gerade die kleinen Geschwisterkinder mit zwei sind oft sehr eng verbunden noch mit der Mama und haben auch noch gar keine Fremdbetreuung bisher vielleicht erlebt. Es war vielleicht die Idee, dass man das Kind dann, wenn das Baby auf die Welt kommt, dass dann vielleicht die Oma das Kind kurz betreut, aber da war man ja noch vielleicht der Meinung, das Kind kommt ja reif auf die Welt und man hat Zeit, das vorzubereiten und das Kind darf sich da dran gewöhnen. Ja, und das ist aber dann oft leider in der Geschwindigkeit, wo plötzlich dann das Frühchen da ist, gar nicht möglich und sie sind dann komplett vor den Kopf gestoßen und wissen gerade gar nicht, was sie tun könnten.
Ja, und in dieser ganz neuen, besonderen Situation werden die Eltern mit sehr vielen, häufig auch starken und schwierigen Gefühlen konfrontiert. Und wir versuchen sie da gut zu begleiten, dass sie mit diesen Gefühlen auch gut umgehen können und trotzdem handlungsfähig auch bleiben in dieser Situation.
Handlungsfähig ist in welchem oder wie genau definiert? Wie definiert sie so dieses handlungsfähig bleiben? Weil was müssen die tun oder was müssen sie können in der Zeit noch?
Wir versuchen, die Familien so zu unterstützen, dass wir Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Und es geht uns darum, dass die Eltern möglichst viel aktiv in ihrem Alltag und in dem Alltag von ihrem Baby gestalten können und entscheiden können, dass sie möglichst viel Verantwortung auch übernehmen können und somit auch ein Gefühl von Kontrolle haben, weil sie sich vielleicht auch in Situationen befinden, wo man das Gefühl hat, dass man so ein bisschen die Kontrolle verliert oder sich vielleicht sogar hilflos, hoffnungslos fühlt.
Das Problem ist ja in der Situation ganz gewaltig, dass das Kind außerhalb des Betreuungsbereiches der Eltern liegt. Wir bemühen uns grundsätzlich schon, dass die Eltern so rasch wie möglich in die Versorgung ihres Kindes einbezogen werden. Aber dieses ganze medizinische und High-End-Intensivmedizinische entzieht sich komplett ihrer Kontrolle. Und da haben sie nicht nur das Gefühl, sondern es ist so.
Ja, und das Tolle aber bei uns auf der Station ist tatsächlich, dass die Eltern wirklich von Anfang an einbezogen werden, so gut es eben auch möglich ist. Und das ist das Schöne, dass wir da die Eltern auch begleiten dürfen, weil oft ist das für die Eltern schon im ersten Moment sehr überfordernd. Ja. Also so ein ganz kleines Baby hat im Normalfall noch niemand von diesen Eltern gesehen. Ja. Und auch diese Betreuung, die da eben stattfinden muss, damit das Kind eben überlebt und gut betreut ist, kennt niemand. Ja. Und das ist das, wo wir einfach auch für die Eltern da sein können, mit ihnen zum Beispiel die Mama zum Beispiel, wenn sie auf der Gynäkologie noch ist und dort Behandlung braucht, dass wir dann sie dort besuchen, mit ihr plaudern, ihr erzählen, dass wir das Kind schon gesehen haben oben auf der Station und dass es ihm momentan gut geht und dass es stabil ist. Und sie dann auch bitten, mit uns raufzukommen, ja, gemeinsam, weil sie oft vielleicht auch Ängste haben und sie das gar nicht vorstellen können, wie das dann ist, wenn sie dann heroben sind, ja, und vielleicht auch gar nicht alleine heraufgehen möchten, ja, weil sie Sorge haben, was ist denn mit dem Kind, wenn da jetzt an irgendwas gerade aktiv, intensiv gemacht werden muss, ja. Und so fühlen sie sich dann begleitet von uns, wir sind dabei. Wir können mit ihnen gemeinsam nochmal schauen, was brauchen sie jetzt, damit sie gut dann auch beim Kuscheln sein können, beim Kuscheln sitzen können. Manchmal ist es für die Mama wirklich eine Überforderung oder für den Papa auch eine Überforderung, auf dem Stuhl zu liegen. Also diese Liege, die wir da bei uns ja haben, kann überfordernd sein, insofern, dass sie ja zurückgekippt sind und das Gefühl haben, war jetzt liegt das Baby da auf mir und ich kann mich aber gerade selber gar nicht mehr bewegen. Ja? Und dieses auch wieder so ein Gefühl von, ich habe jetzt keine Kontrolle eigentlich über das, was gerade passiert. Ja? Und manchmal braucht es das, dass die Mama oder der Papa vielleicht wirklich die Füße am Boden hat und wir können das mit der Mama aber dann vielleicht nochmal klären, was ist denn jetzt die richtige Position und was braucht es denn auch, dass sie dann gut da sein kann.
Das heißt, diese ganze Unterstützung, zum Beispiel zum Heraufgehen, was hilft denn zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich kann nicht draufgehen und was ist die Hilfe, die Unterstützung, die dann notwendig ist, damit sie es dann doch schaffen?
Ja, ganz viel Ermutigung auch und ganz viel Erzählen von dem, was das Kind vielleicht da gerade braucht, ja, dass das Kind gerade im Inkubator liegt und sie, genauso wie sie das die Mama ja auch wünscht, beim Kind zu sein, eigentlich das Kind sie umgekehrt wünscht, dass die Mama jetzt gerade da sein kann. Ja. Und wir plaudern dann drüber, was braucht es denn jetzt gerade für sie? Ja. Und das ist dann individuell so unterschiedlich für die Eltern. Für die einen ist es wichtig, dass sie vielleicht nochmal vorher gegessen haben und nochmal am Klo waren, was meistens auch wichtig ist, ja. Und vielleicht nochmal mit ihrem Partner telefonieren und sagen, mal, ich gehe jetzt schon rauf, ich warte jetzt nicht mehr, bis du kommst, weil jetzt ist eh die Psychologin da, die kann mich rauf begleiten. Für die anderen ist vielleicht auch einfach nur nochmal diese Bestärkung, dass das auch richtig und wichtig ist, das zu tun. Das ist sehr unterschiedlich.
Für die Eltern selbst in dieser Ausnahmesituation bedeutet das, dass nicht in kurzer Zeit erledigt ist bei uns auf der Intensivstation. Das heißt, diese Betreuung ist ja etwas, was sehr lange dauert. Wie lange seid ihr bei diesen Eltern mit dabei?
Also prinzipiell vom Kennenlernen vom ersten Tag an bis zur Entlassung bzw. Verlegung auf eine andere Station. Und manche Familien melden sich bei uns auch, nachdem sie schon zu Hause sind, und die begleiten wir dann ambulant. Genau, weiter.
Wie findet dieses Kennenlernen in der Regel statt?
Also in der Regel lernen wir die Familie direkt auf der Station kennen. Also meistens sehe ich dann, okay, da gibt es ein neues Frühchen oder ein Neugeborenes, und dann gehe ich in das Zimmer ein. Häufig ist die Mama oder der Papa schon da und kuschelt vielleicht oder steht am Inkubator und hat Kontakt zum Baby, und dann stelle ich mich einfach vor und erkläre ein bisschen unser Angebot, beantworte die ersten Fragen, und ja, so lernen wir die Familien meistens kennen.
Wie ist das Echo der Eltern in der Regel? Sind die dann in der Regel von Anfang an immer bereit, mit euch zu plaudern, oder gibt es da Ablehnung auch?
Also meiner Erfahrung nach sind die meisten Menschen sehr offen und freuen sich eigentlich über den Kontakt und nehmen den auch gerne in Anspruch. Und es gibt natürlich auch Familien, die vielleicht keinen Bedarf haben. Und unser Angebot basiert ja auch auf Freiwilligkeit, und das respektieren wir dann auch.
Wenn die Eltern am Anfang dann sagen, na, eher sie brauchen nichts, aber dann doch irgendwie klar wird, na, eigentlich wäre es schon gut, wie kann man das dann wieder auffrischen, diesen Kontakt?
Wir bleiben jedenfalls in Kontakt. Also wenn die Eltern jetzt sagen, gut, vorerst brauchen wir nichts und das ist okay für uns, wir verschwinden dann nicht für den ganzen Aufenthalt quasi auf der Neonatologie, sondern wir versuchen regelmäßig Kontakt zu bleiben, und wir fragen auch nach, ob das immer noch so ist, dass die Eltern eben mit der Situation gut umgehen können und dass sie einfach das alles so gut meistern, weil das gibt's auch, ja.
Ja, und ergänzend vielleicht noch dazu, es ist einfach auch so, dass wir uns ja auf der Station immer bewegen und dadurch auch immer wieder die Eltern dann treffen, auch durchaus am Gang, und manchmal dort Gespräche dann stattfinden, vielleicht so zwischen Tür und Angel, und das oft auch so ein bisschen dieses lockere Plaudern manchmal einfach auch wichtig ist, dass man sie überhaupt kennenlernt, weil das ist ja das, wie wir Psychologinnen auch arbeiten. Also unsere Arbeit basiert eben auch darauf, dass wir Beziehung anbieten, ja, und Beziehung schaffen, und nur durch dieses Beziehung schaffen überhaupt unsere Methoden in irgendeiner Form auch wirksam sein können. Ja. Und das ist das Wichtige. Deswegen ist es manchmal, wirkt es auch manchmal vielleicht auch nur wir plaudern. Und das ist auch in Ordnung so, ja. Und es geht auch manchmal vielleicht auch wirklich darum, dass man sich halt einfach nur austauscht und auch erfährt, wie geht's denn gerade, ja. Aber das ist eine ganz wichtige Methode eigentlich schon, ja, die wir da verwenden. Also die Beziehung ist dasjenige, das, was eigentlich dann auch das Wirksame ist. Es gibt ganz viele Studien übrigens da dazu.
Rein, wenn wir schon sagen, methodisch ein bisschen vorgehen. Es gibt ja noch mehrere andere Berufe oder Berufsbilder, die sich mit Problemen bei den Eltern oder mit Menschen auseinandersetzen. Wie setzt ihr als die klinischen Psychologen da einzuordnen? Psychotherapeuten, Psychiater im Vergleich?
Genau, das mit den Psy-Berufen ist immer so ein bisschen ein Thema und ja, die meisten Menschen können das auch gar nicht auseinanderhalten und das ist auch okay. Man hört Psy und ordnet es irgendwo zu. Manchmal werden wir auch mit Physio verwechselt. Kommt durchaus auch vor. Aber vielleicht nochmal zur Erklärung. Also die klinische Psychologie im Krankenhaus ist eigentlich quasi zuständig für Menschen, die körperliche Erkrankungen haben oder eben, wenn man draußen in der CDK zum Beispiel behandelt wird, dann eben eine psychische Erkrankung haben und da eben dann tatsächlich die Menschen begleitet dann auf der Station, ja, auf der sie sich gerade befinden, um eben möglichst mit allen Themen, die rund um die Psychologie, um das psychische Gesundsein, dass man die gut behandelt und da die Menschen quasi da gut in dieser Situation dann auch begleitet. Dann gibt es die Psychiater, mit denen haben wir auch immer wieder einen Austausch. Das sind die Ärzte quasi, das ist der Beruf quasi, der dann auch Medikamente verschreiben darf. Das ist das, was wir nicht können. Ja, also Medikamente dürfen wir nicht verschreiben. Aber wir haben durchaus immer wieder Eltern, wo es vielleicht notwendig ist, dass sie Medikamente nehmen, damit sie gut schlafen können, damit sie auch gut zur Ruhe kommen können. Und da haben wir eben unsere Kollegen, die Psychiater sind, Psychiaterin sind und die wir dann dazu holen dürfen und die dann sie nochmal mit den Eltern austauschen und nochmal schauen, was denn vielleicht wirklich notwendig ist. Genau, also auch wenn es um psychiatrische Erkrankungen geht, sind die dann die richtigen Ansprechpersonen. Und die Psychotherapeuten sind dann die Kolleginnen und Kollegen draußen, die, wo wir dann vielleicht jemanden hin empfehlen, wenn wir merken, okay, da hängt noch sehr viel von den Dingen, die schwierig waren auf der Station oder vielleicht schon vorher im Leben auch schwierig waren und wo man sich im Leben vielleicht schon grundsätzlich immer wieder mal schwer getan hat. Und da verweisen wir dann an Kolleginnen und empfehlen Kolleginnen und Kollegen draußen, die eben Psychotherapeuten sind oder klinische und Gesundheitspsychologen, die draußen eben selbstständig arbeiten.
Die Besonderheit bei uns ist halt, dass die Eltern eben nicht die Patienten des Hauses oder der Station sind, aber trotzdem eben von euch betreut sind, weil die sind ja nicht die Kranken. Die Kranken sind ja eigentlich die Kinder. Die Kinder in einer Ausnahmesituation ist schon auch eine Krise. Aber es ist schon eine Besonderheit bei uns.
Auf jeden Fall. Und das ist auch extrem wichtig, weil wir ja wissen, dass die Kinder so profitieren, wenn es den Eltern gut geht. Ja, und das beschreiben die Eltern ja auch uns immer wieder, ja, dass sie merken, wie intensiv sie mit ihrem Kind verbunden sind. Wenn es dem Kind gut geht, dann geht es ihnen auch gut und umgekehrt. Ja, also wenn es den Eltern gut geht, dann geht es auch den Kindern gut. Ja, und das ist eben das Konzept, das da im Endeffekt dahinter steht. Ja, also dass wir die Eltern möglichst gut stärken und stützen, sodass sie gut ihr Elterndasein schaffen.
Wenn bei uns dann irgendetwas passiert, was über das normale Problem eines Frühchens hinausgeht und dann so echte Katastrophen passieren, die halt leider sind, Krisenintervention, ist das euer Job oder gibt es da eigene Systeme dafür?
Ja, das ist unser Hauptjob, würde ich sagen. Krisenintervention ist unser alltägliches Brot. Gerade in, vor allem wie du sagst, in sehr schwierigen Situationen, in medizinischen Notfällen oder in Palliativsituationen. Wir sind da, ja, und das ist tatsächlich auch ein wesentlicher Aspekt der Krisenintervention, die Präsenz, da zu sein, auch wenn es extrem schwierig ist und da zu helfen, diese Situation mitzutragen, sie mitzuerleben und die Eltern da gut zu begleiten.
Rein von der Anwesenheit und vom Dasein ist ja durchaus eines der Probleme, die wir auf Station haben, dass 24/7 den Kindern jederzeit was passieren kann, aber es halt doch Dienstzeiten von euch gibt. Wer ist zuständig außerhalb eurer Dienstzeiten?
Ja, du hast vollkommen recht. Wir sind an unsere Dienstzeiten gebunden und außerhalb der Dienstzeiten gibt es das Kriseninterventionsteam vom Roten Kreuz Und da reicht ein Anruf und die unterstützen die Familien auch in Krisensituationen.
Das ist nämlich total wichtig, dass man eben sich so organisiert, dass wir wirklich rund um die Uhr etwas anbieten können. Und das ist auch so organisiert, dass wenn es in der Nacht passiert, da seid ihr halt nicht die Zuständigen, sondern da ist eben das externe Kriseninterventionsteam zum Holen. Die Psychologinnen sind ja bei uns nicht nur auf Station, sondern oder die Eltern treffen die Psychologie nicht nur auf Station bei uns, sondern auch bei einer Nachsorge. Das ist aber etwas, was von euch de facto abgegrenzt ist. Wer macht das dort?
Ja, dort treffen sie auf unsere Kollegin, die Judith Thaler. Sie ist eben in der neonatologischen Nachsorgeambulanz tätig und ist dort für entwicklungspsychologische Untersuchungen zuständig. Das heißt, die Familien lernen sie dort dann kennen, wenn ihre Frühchen 3 und 5 Jahre alt sind. Und die Judith schaut dann eben mit Hilfe der psychologischen Diagnostik, ja, welche Stärken, welche Schwächen in Bezug auf die Entwicklung, vor allem die kognitive Entwicklung und motorische Entwicklung, die Frühchen dann in dem Alter zeigen, um gut beurteilen zu können, wie man sie da gut unterstützen und gut fördern kann, damit auch die Einschulung dann mit 6 Jahren möglichst glatt über die Bühne läuft.
Und das heißt, das Team der Psychologie erstreckt sich also nicht nur über die Elternversorgung bei uns auf Station, sondern eben auch auf die Tests der Kinder dann im Verlauf. Und vor allem über diese Testung und die Nachsorge sind ja die Psychologinnen in Österreich bei uns sehr gut vernetzt. Wie funktioniert denn dieses Netzwerk?
Ja, da haben wir Stationspsychologinnen kaum was zu tun damit, aber wir kriegen es halt von der Judith mit, dass sie wirklich sie ganz regelmäßig da treffen und austauschen, welche Tests österreichweit gemacht werden, welche Tests man vielleicht jetzt abändert und neue Tests verwendet. Zum Beispiel weiß ich, dass das immer wieder Thema ist, dass man sprachfreie Tests verwenden möchte mehr, weil es eben Kinder gibt, die eine andere Muttersprache haben und es dafür halt wichtig wäre, eben sprachfreie Tests auch zu verwenden. Und da gibt es eben einen ganz intensiven Austausch, der österreichweit stattfindet. Das sind wirklich also sehr viele Psychologinnen und Psychologen, die da österreichweit tätig sind.
Wenn die Eltern auf Station dann von euch betreut werden, wie intensiv, wie viele Stunden, wie viel Zeit ist da so im Schnitt drinnen? Fahren bis ist sicher große Spange, aber was ist denn so das Übliche?
Das ist ganz schwierig zu sagen, weil wir uns nach den individuellen Bedürfnissen der Familien richten. Also das kann reichen wirklich von bis, ja, von einmal pro Woche ein kurzes Gespräch und dann gehen die Eltern schon gestärkt raus, bis jeden Tag eine längere Beratung, Behandlung, was auch immer das gerade braucht. Also das kann man gar nicht so wirklich eindeutig sagen. Da versuchen wir eben eine breite Palette anzubieten und uns nach den aktuellen Bedürfnissen der Familie zu richten.
Letztendlich wollte ich darauf hinaus, dass man sagen muss, wir haben immer zu wenig Stunden von euch. Weil das irrsinnig viel ist und dass einfach die Zeit, die man braucht, zu wenig ist. Und letztendlich ist das etwas, was einfach massiv unterschätzt wird. Ja, weil die Zeit, die zur Verfügung steht, die paar wenigen Stunden, ja, ist eh viel Psychologie bei uns im Verhältnis zu normalen Bettenstationen. Aber letztendlich für die Unmenge an Patienten oder Eltern, die wir haben, das sind ja pro Patient 2 Elternteile, merkt man da eigentlich einen Unterschied zwischen Papa und Mama, wie das aufgenommen wird?
Also generell, was uns die Wissenschaft sagt, gibt es generell in Bezug auf die Inanspruchnahme von allgemeinen Gesundheitsleistungen, nicht nur jetzt psychologische Leistungen, einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und das sind die Frauen eher diejenigen, die sich proaktiv Hilfe und Unterstützung holen, wenn es um das Thema Gesundheit geht, und das gilt auch für die psychische Gesundheit, jetzt mal allgemein gesprochen.
Aber das bedeutet, dass es schwieriger ist, die Männer und die Väter anzusprechen. Was können wir tun, damit wir die Väter besser erreichen?
Also ich habe so das Gefühl, es ist für die Papas oft auch wichtig, so in diesen Alltag trotzdem wieder zurückzukehren und zu arbeiten und die Kinder zu Hause zu versorgen, weil sie oft, also eben aus dem halt dann die Stabilität ein bisschen ziehen. Ja. Und die Mamas Das ist eben auch also von Paar zu Paar natürlich sehr unterschiedlich, aber oft die Mamas wirklich auch gern dann bei dem Frühchen oder krank Neugeborenen bei uns auf der Station sind und froh sind, dass der Papa eben zu Hause das, den Laden schubt quasi. Ja. Und hin und wieder gibt es schon auch so das, dass die Mamas sie da alleine fühlen und sie das wünschen würden, dass der Mann mehr da wäre, aber es eben aus verschiedenen Gründen halt vielleicht auch nicht so möglich ist. Ja. Und sie dann schon auch oft auch sagen können, ja, ich sehe das, dass meinem Mann das gut tut, ja, dass er in der Arbeit ist oder dass er eben so den Alltag zu Hause gerade meistert. Und die Papas versuchen eh so viel wie möglich dann trotzdem auch da zu sein, vor allen Dingen dann fürs Kind da zu sein. Und das ist dann oft so, wo ich merke, da mag ich dann eigentlich nicht so reingrätschen und dann als Psychologin kommen und dann noch ein psychologisches Gespräch anbieten, weil sie einfach froh sind, dass sie endlich da sind und bei ihrem Kind sein können oder bei ihrer Frau sein können und die unterstützen können. Ja. Und ja, also das ist so das, was ich so merke manchmal.
Was auch total auffällt, ist, dass die Bewältigungsstrategien von Krisen massiv unterschiedlich ist zwischen den Vätern und den Müttern, dass die Väter vor allem dieses Zahlen- und Faktenbasierte so bevorzugen und haben müssen. Manchmal ist es ein bisschen viel an Zahlen und Fakten, die sie oft wollen. Wie kriegt man die da wieder raus?
Ja, am einfachsten ist eh, dass man ihnen wirklich auch diese Zahlen und Fakten gibt und dann aber sie mit ihnen gemeinsam wieder aufs Kind schaut, ja, und wirklich auch am Inkubator steht und gemeinsam schaut, okay, was braucht das Kind jetzt gerade? Ja, was ist da jetzt notwendig? Und da sehen sie dann eh ihr Kind, ja, und das ist dann das, was hilft.
Und da kommt es dann immer ihr ins Spiel, wo das dann ist.
Ja, genau, da sind wir dann da.
Weil die Zahlen und Fakten fragen sie dann bei uns ab, aber es ist dann recht schwierig, sie dann wieder zurückzuführen. Und das heißt, dieser Kontakt ist einfach, diese Zusammenarbeit, die merkt man immer wieder, wie wichtig sie ist. Ja, insgesamt heißt das, dass wenn die Eltern bei uns da sind, seid ihr auch da. Und das heißt aber auch, wir finden den Kontakt zu eigentlich allen Eltern und die Eltern brauchen eigentlich nur bei uns im Prinzip abwarten. Es, so fixe Sprechstunden oder was, wie man euch erreicht, gibt es ja gar nicht.
Nein, wir haben keine fixen Sprechstunden, wir haben unsere Dienstzeiten, wo wir da sind. Wir schauen, dass wir eben am Vormittag meistens gleich einmal, also wir zwei uns absprechen, wer übernimmt welche Familien, wenn neue da auf der Station sind und gehen dann direkt auf die Station und lernen die Eltern dort kennen.
Gibt es Ihnen irgendwelche Unterlagen oder irgend sowas oder gibt es irgendwas, was sich die Eltern auch anschauen können im Internet? Gibt es irgendwelche Links, die Sinn machen?
Also vielleicht zur Erklärung von der Arbeit, die wir machen auf der Station oder überhaupt die in der Pädiatrie auf den Stationen gemacht wird von uns klinischen Psychologinnen, ist der Folder von unserem Berufsverband vom BÖK ganz interessant. Der heißt eben klinisch-pädiatrische Psychologie, klinische Psychologie in der Kinder- und Jugendheilkunde. Und da sieht man nochmal genau, was sind unsere Aufgabenbereiche und da kann man das nochmal nachlesen. Den Link, glaube ich, kannst du dann einfach nachreichen.
Den Link werde ich zu den Shownotes dazugeben, sodass man das einfach dann nachschauen kann. Das gibt es als PDF auch.
Was die Eltern vielleicht noch als Ergänzung von uns fast immer kriegen, ist eine Visitenkarte, damit sie sich bei uns einfach melden können, wenn sie uns brauchen.
Das heißt, die Visitenkarte ist einmal das, die Telefonnummer ist einmal die Wichtigste zu haben. Ja. Andere so Selbsthilfegruppen oder irgend sowas gibt es für diese Eltern oder wo er sie verlinkt oder so?
Also der Frühchenverein ist ja bei uns auch tätig und das ist durchaus was, wo es manchmal auch hilfreich ist, so sich untereinander da zu vernetzen. Die meisten Eltern machen das allerdings schon wirklich auf der Station. Ja. Also man lernt ja dann die anderen Menschen kennen, die da auf der Station unterwegs sind, entweder direkt auf der Station oder dann drüben im Ronald McDonald Haus, wo sie sich dann kennenlernen. Und eben, wenn die Eltern das Bedürfnis haben, dann vernetzen sie sich da ja schon. Und das ist oft sehr, sehr hilfreich auch für die Eltern, weil sie eben sehen, aha, den anderen geht es eigentlich ähnlich wie uns und die machen gerade ähnliche Dinge durch und da sind sie oft gegenseitig sehr große Stütze. Genau.
Ja, dieser Elternverein ist eh etwas, wo wir noch einmal kräftig Werbung machen müssen dafür. Das muss man sagen, das ist etwas, was witzigerweise, obwohl Österreich das Land der Vereine ist, ein Verein, der nur schwer immer größer zum Kriegen ist. Weil der, eigentlich hat man damit schon auch ein Sprachrohr nach außen. Das müsste man irgendwie österreichweit irgendwie noch besser hinkriegen. Das haben andere Länder uns deutlich vorne. Also wenn irgendwer sich gemüßigt von den lieben Hörern fühlt, dem Elternverein zu unterstützen bei uns, auch den Link werde ich in die Shownotes geben, um wieder mal Werbung für diesen Verein zu machen. Ja, dann vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir werden uns noch ein paar Mal hören, weil es gibt so einzelne spezielle Themen, auf die man dann noch jetzt überhaupt keine Zeit gehabt haben einzugehen und es sehr wichtig wäre, das wirklich länger und ausführlicher zu behandeln. Und ja, freut mich sehr, dass ihr da wart. Dankeschön.
Danke, Martin, für die Einladung.
Dankeschön.
Tschüss.
Das war Frühstart, der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.